Herzlich willkommen bei Educatio, dem Bildungspodcast für alle, die Schule machen wollen. Im Dialog mit erfahrenen Praktikern aus allen Bereichen der Gesellschaft sprechen wir über die Organisation von Bildung im 21. Jahrhundert. Wie funktioniert Schule und was braucht Schule, damit Deutschland im Bereich Bildung die Note 1 bekommt? Viel Spaß beim Zuhören wünscht der Interessenverband der Berliner Schulleitungen. Herzlich willkommen zu Educatio, einer weiteren Folge. Und heute ist ein Gast bei uns, der mit Schule erstmal nicht direkt was zu tun hat. Unser Gast war jahrelang Feuerwehrchef in Berlin, Präsident des THWs, hat ein eigenes Buch geschrieben, ist ehrenamtlich stark engagiert. Zu Gast haben wir Herrn Albrecht Brömme. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Es freut mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute eine Folge mit uns aufzunehmen. Und wenn wir an Schule denken, dann denken wir nicht in allererster Linie an Katastrophen und Notlagen. Aber die jüngste Vergangenheit in Berlin hat gezeigt, dass es doch sehr schnell zu einer besonderen Situation kommen kann. Zum Beispiel hatten wir in den letzten Monaten bzw. in den letzten Wochen zwei größere Stromausfälle in Berlin, die mich dazu animiert haben, sich mit dem Thema Sicherheit in Schule ein bisschen näher zu beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass Sie als erfahrener Gast hier sind. Herr Brömme, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie gehört haben, dass ich Sie gerne für den Podcast einladen möchte?
Ich habe gesagt, geniale Idee, denn die Schule als Institution ist etwas, wo jeder Mensch durch muss, ob er will oder nicht. Es gibt die Schulpflicht. Und alles andere ist nachher Kür im Leben. Das heißt, wenn es uns noch mehr gelänge, in der Schule schon, im eigenen Interesse der Schule als Institution, aber auch der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrerschaft, sich etwas mehr diesem Thema zu widmen, es wird nie ein Unterrichtsfach werden, aber es kann ja mal unterrichtet werden, desto mehr erreichen wir dann auch, dass eine Menschheit heranwächst, die das Thema in der Schule schon mal kennengelernt hat. Und Schule geht bei mir übrigens schon in der Vorschule los.
Natürlich. Also es geht auch darum, ein bisschen zu schauen, dass wir die kommende Generation, die Schülerinnen und Schüler von heute, resilienter machen auf bestimmte Situationen im Leben, die vielleicht etwas von uns einfordert, die Situation, dass wir nicht sofort auf Hilfe von außen angewiesen sind. Sehe ich das richtig?
Ja, das sehe ich hundertprozentig so. Die Schule ist ja eigentlich ein Ort auch der Geborgenheit. Kinder fühlen sich dort wohl, sie kennen das. Das finde ich auch gut, dass in Berlin die Grundschule nicht nach 4 Jahren je endet, sondern eben erst nach dem sechsten Jahr endet.
Richtig.
Weil der Klassenverband und so die Kameradschaft dann ja auch schon sehr stark sind. Und die wichtigste Zielgruppe, die ich erkenne, ist die Lehrerschaft. Die muss ja auch wissen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, bezogen auf Resilienz, sprich auf Vorbereiten sein für besondere Lagen. Und was können wir unseren Schülern und Schülern, also den Kindern mitgeben? Für mich sind Kinder ein wichtiger Multiplikator, weil über die Kinder reichen wir auch die Familien. Kinder sind neugierig, sind wissbegierig. Und die Lehrer müssen natürlich sich dann auch mit so einer Materie beschäftigen, was nicht so ihr Lehrfach ist.
Ganz aber genau, ja.
Jeder kann zur Feuerwehr gehen, jeder kann zum THW gehen, zum Roten Kreuz und dann was lernen. Und das kann ich nur, wenn einer noch Zeit hat, kann ich das sehr empfehlen, auch sowas zu machen.
Ja, und in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mal ein bisschen nachgedacht, wie sich so das Thema Sicherheit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Schule verändert hat. Wenn wir so überlegen, vielleicht heute vor 60 Jahren, wie sah so ein Schulgebäude aus? Da gab es beispielsweise vielleicht keine Alarmanlagen, keinen Brandschutz, oder vielleicht auch keine Rauchmelder. Die ganz besonderen Auflagen, die wir als Schule bekommen haben, haben ja auch einen Sinn, eine gewisse Sicherheit herzustellen. Und dann kam das große Thema der Pandemie auf Schulen zu vor einigen Jahren, Corona, wo Schule das erste Mal so richtig aus den Bahnen geworfen wurde und viele Dinge relativ schnell, vielleicht auch improvisiert, gedacht werden mussten, um Schule am Laufen zu lassen. Die wenigen Wochen, in denen Schule geschlossen war, sind hoch in Diskussion, ob das alles notwendig gewesen ist. Aber ohne jetzt ins Detail einzugehen, wir haben Masken in Schulen gehabt. Wir gab es Impfkampagnen der pädagogischen Lehrkräfte. Es gab ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Schüler zu beschulen. Homeschooling wurde Thema. Auch die ganzen digitalen Möglichkeiten des Unterrichts. Alles in kurzer Zeit. Und da, denke ich mal, haben sich viele das erste Mal damit beschäftigt, dass es besondere Situationen auch in Schule als Institution geben kann, auf die man vielleicht im Vorfeld besser vorbereitet werden könnte. Meine größte Sorge ist, Herr Bramme, was passiert, wenn beispielsweise mitten am Tag beim vollen Schulbetrieb 450 Schüler im Haus, Grundschüler, und es kommt zu einem Blackout oder einem größeren Stromausfall, so wie wir das jetzt vor kurzem gehabt haben. Ich denke mir das Szenario so aus, also ich stelle mir das so vor, die Schüler sind da, das Licht geht aus, es ist die dunkle Jahreszeit, wir haben eine Hebeanlage, die funktioniert nicht, dann müssen wir schon mal schauen, wie gehen die Toiletten, wie organisieren wir das. Es werden sicherlich nicht gleich alle Schüler abgeholt werden. Die Lehrer, die Erzieher, das gesamte pädagogische Personal ist in dieser Situation auch überrascht und vielleicht auch überfordert. Und vielleicht schaffen wir das heute in diesem Gespräch, ein paar konkrete Punkte zu besprechen, auf die man sich vielleicht im Vorfeld vorbereiten könnte, um in solchen Situationen besonders resilient zu werden.
Ich bin ein großer Anhänger von Plänen, von Planungen, von Plänen und auch mal von Übungen übrigens. Und ich fange mal so bei einem Punkt an. Ich stelle mir vor, eine Lehrerin, alleinerziehend, zwei Kinder. Die ist mit Begeisterung Lehrerin, sie kann das gut vermitteln. Und jetzt hat sie ein Dilemma. Stromausfall bedeutet, einige Schüler werden nicht abgeholt und sie muss jetzt automatisch auch länger bleiben. Die Frage ist, ob nun diese Lehrerin länger bleiben muss oder vielleicht jemand anders, dass sie nach Hause kann. Wenn die jetzt aber weit weg wohnt und die U-Bahn würden nicht fahren wegen des Stromausfalls, das kann ja auch Signalstörung oder sowas sein, dann weiß sie, kommt eigentlich gar nicht nach Hause. Deshalb empfehle ich solchen Menschen, überhaupt in jeder Familie empfehle ich, überlegt euch mal, was ihr in so einem Fall als Treffpunkt vereinbart. Am einfachsten ist immer, wenn jeder dort bleibt, wo er gerade ist. Und wenn jetzt Kinder mal alleine wären zu Hause, weil der Stromausfall auch die Kinder natürlich betrifft, nehmen wir an, die wären gerade jetzt nicht irgendwo in der Schule gewesen, da muss die Mutter wissen, was machen meine Kinder jetzt? Und die macht sich verzweifelte Gedanken, wenn das nie mal besprochen wurde. Was machen wir, wenn? Mhm. Wo treffen wir uns? Könnte ja auch sein, dass es die bessere Lösung wäre, in so einem Fall zu sagen, die Kinder kommen irgendwie zu der Schule, wo die Mutter arbeitet. Eine Schule bietet wahrscheinlich mehr Möglichkeiten als irgendeine dunkle Wohnung. Mhm. Eine Schule ist erstens mal, es sind dann auch andere Kinder noch dort, zweitens mal andere Menschen sind dort und die Gemeinschaft, die kann einem sehr schnell helfen, auch über solche kritischen Situationen hinwegzukommen. Die Gemeinschaft kann natürlich auch dann schwierig werden, wenn ein paar Typen dabei sind, die durchdrehen und schreien und brüllen und sagen, mein Kind, weil sich eben nie um sowas Gedanken gemacht haben. Also ich sehe aber die Vorteile überwiegen meines Wissens. Also das ist so mal ein Punkt. Überlegt euch mal, was ihr in so einem Fall macht, denn jeder hat auch irgendwo ja ein Zuhause. In meiner Schule gab es früher einen Hausmeister, der hat dann auch in der Schule gewohnt, das war die einzige Ausnahme. Mhm. Und meine Schule war eine sehr große Schule, ich war auf einem Gymnasium mit 1600 Schülern, das war schon riesig, auch moderner Bau, so ähnlich wie die Schule hier. Und ich denke an die Schulzeit auf der anderen Seite mit Grauen zurück, weil wir riesige Klassen waren. Erste Klasse, 54 Schüler. Da habe ich gesagt, was lernst du denn hier eigentlich? ich habe auch ein Kurzschuljahr mitgemacht. Also da fiel einfach ein Schuljahr aus und der Stoff musste verdichtet gelehrt werden. Ich habe das Abitur auch geschafft. Klar. die Schule muss immer ein Hort sein, wo die Kinder auch gut versorgt werden. Es geht bei der Verpflegung ja los und die Eltern, die Lehrer kümmern sich. Und dort ist Licht und ist alles in Ordnung. Und dort herrscht auch, kein Chaos. Darauf müssen sich die Eltern verlassen können. Und das ist eine hohe Aufgabe, eine hohe Verpflichtung für die Lehrerschaft. Mhm. Und für all das, was noch dazugehört. Wenn eine Schule gut geführt ist, das merke ich daran, wenn ich reinkomme und wenn ich sehe, haben wir hier viel Graffiti, liegt hier Müll rum, also von Schülern Müll. Mhm.
Ja.
Und das ist mir hier schon mal gleich auf, von hier liegt kein Müll rum.
Dankeschön. Wir sitzen nämlich an der Concordia Grundschule in Spandau. Das ist die Schule, die ich leiten darf. Ja, das war jetzt einmal ein Lob. Dankeschön,
Herr Bauer. Und ich habe schon eine Lösung dieses Rätsels gefunden. Ich habe nämlich hier auf dem Flur so schöne große Holzzangen gefunden, wie man sie auch zum Grillen verwenden kann. Da wurde mir erklärt, die sind zum Müll aufsammeln.
Genau.
Das sind manchmal so einfache Sachen, man kann Kinder auch erziehen, auch gerade bei Ausländern mag das noch besonders wichtig sein, dass einfach der Müll, der nun mal irgendwo anfällt, auch weggeschmissen wird und nicht einfach irgendwo hingelegt wird.
Genau.
Und das ist eine Frage der Erziehung. Und ja, Schulen dürfen auch erziehen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass so ein bisschen Erziehung auch noch Aufgabe der Eltern ist.
Na, selbstverständlich. Wir haben ja laut Schulgesetz einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Elternhäuser und Schule zusammen.
Also das müssten Sie mal ein paar Elternhäusern erklären.
Ja. Die Ironie habe ich jetzt rausgehört, Herr Brömme. Ja, aber es geht um dieses Organisieren. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, die Eltern sollten sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder hier in der Schule gut aufgehoben sind. Und in dem absoluten Regelfall sind sie ja auch und sind sie das ja auch und sind auch gut, wir sind auch gut organisiert und transparent hinsichtlich unserer alltäglichen Abläufe.
Und die Eltern müssen doch auch wissen, dass wenn jetzt so ein Fall eintritt, Stromausfall oder irgendwas anderes, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Gehweg abgestellt werden.
So ist es. Also es kommt ein bisschen drauf an.
Das ist natürlich eine absurde Idee, das wird keiner machen. Aber die Eltern müssen wissen, wenn ich später komme, um das Kind abzuholen, weil es eben nicht selbst kommen kann, oder in dem Fall könnte es nicht selbst kommen, da ist so jemand in der Schule, bis das letzte Kind abgeholt
ist. So ist es. Ne? Und dafür würde ich gerne ein paar Pläne machen. Also ich zusammen mit meinem Hausmeister saßen wir schon mehrmals dabei. Wir haben für uns auch ein paar Notizen gemacht auf mehreren Seiten und uns Gedanken gemacht, was wäre wenn? Was bräuchten wir vielleicht vor Ort? Aber was können wir vielleicht mit den Eltern zusammen im Vorfeld schon diskutieren? Ich hatte letzte Woche eine gesamte Elternvertreter-Sitzung bei mir im Haus, wo ich ganz offen und transparent, Anlass war natürlich der Stromausfall im Süden von Berlin, ganz offen und transparent darüber gesprochen habe, wäre es nicht möglich, und da wollte ich Sie gleich nach Ihrem Rat fragen, dass die Eltern dafür sorgen, dass in ihren Klassen, jeder Elternvertreter ist ja für eine Klasse auch mitverantwortlich, regelmäßig zwei Träger von Wasser, Mineralwasser da im Klassenraum sind, ein paar Becher dazu, dass wir das im alltäglichen Schulalltag nutzen oder im Sommer auch da haben bei größerer Hitze, aber auch vielleicht für den Fall, dass jemand den Bedrohungsalarm, also den Amok-Alarm auslöst und wir erstmal für ein paar Stunden in den Klassen drin wären. Was halten Sie denn von solchen Ideen?
Alles das, was die Kinder in der Schule erleben, das ist für sie dann Alltag. Und allein die Bevorratung von Wasser in Glasflaschen, ich empfehle ausdrücklich Glasflaschen, ist eine Bereicherung, die dann werden die sagen, warum haben wir das zu Hause nicht auch? Mhm. Und in jeder Klasse zwei Kästen Wasser oder drei Kästen Wasser zu haben, der Platz ist da.
Klar.
Und das muss ja auch nicht gekühlt werden. Da gibt es keinerlei Anforderungen. Das Wasser kann man zur Not in Plastikbechern, würde ich natürlich auch nicht empfehlen, ausschenken, ausverteilen. Oder jeder hat seinen eigenen Becher. Man kann auch zum sparsamen Umgang mit Wasser dann auch dabei erziehen.
Ja, klar. Ja, und dann kann man vielleicht das Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Und also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das hat ja ein Heftchen überarbeitet für die Bürger, in dem im Prinzip Listen, auch das haben Sie, die Zuhörer müssen wissen, Herr Brömmer hat sofort eins rausgeholt, das überarbeitete Heftchen sehe ich auch.
Das fällt unter Logistik.
Ja, genau. Es geht um Logistik. Es geht darum, was sollte man zu Hause haben, um eine gewisse Zeit zu überbrücken und nicht sofort loszuziehen, wenn, um Lebensmittel einzukaufen, Hamsterkäufe zu vermeiden. Gleich vorne dran sehe ich, ist ein Kurbelradio aufgemalt, Batterien, ein bisschen Erste Hilfe und haltbare Lebensmittel. Und wenn ich überlege, wenn ich mit den Eltern meiner Schüler spreche, sage ich denen, einen großen Teil des Alltages sind die Kinder bei uns in der Schule und eigentlich einen kleinen Teil zu Hause. Die kommen nach Hause, Abendessen, man sitzt noch vielleicht am Abend zusammen und dann schlafen die und dann sind sie schon wieder in der Schule. Und dann denke ich mir, wenn ich verantwortlich bin für dieses Gebäude und alles, was in diesem Gebäude passiert, müsste ich doch für mich erstmal im Prinzip so ein Heftchen übertragen auf Schule. Und dann fange ich an mit dem Wasser, fange ich aber auch an, darüber nachzudenken, habe ich alles, was ich im Falle zum Beispiel eines Stromausfalls nicht zur Verfügung habe, wie ein Drucker und alle Listen, die ich dann ausdrucken könnte, habe ich das vorrätig zum Beispiel? Macht doch auch Sinn, Herr Brümmer, oder? Dass man an sowas denkt, dass man dann sagt, okay, ich weiß zum Beispiel, kann abhaken, welche Kinder abgeholt wurden, kann vielleicht Listen ausgeben mit Adressen oder habe alle Kontakte der Eltern analog auf der Liste in Papierform vorrätig und bin unabhängig von dem, dass die Systeme, die Infrastruktur da auch funktioniert.
Der typische Katastrophenschützer, zu dem ich mich erzähle, der hat gerne den Hosenträger, den Gürtel und dann hat er noch die Hand in den Hosentaschen. Warum? Ich sage immer, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Und wenn mir die IT-Fachleute sagen, wir haben unser System gehärtet, wenn ich das schon höre, wir sind sicher vor Cyberangriffen, aha, warum gibt es die dann noch? Mhm. Und wir haben Rückfallebenen, wir haben Backups. Da sage ich, und wo ist die Liste der Adressen auf Papier ausgedruckt?
Also schon, ne? Das
natürlich.
Macht natürlich. Ja.
In Bayern ging nach einem üblen Cyberangriff eine Druckerei pleite, weil der Angriff sowohl das laufende System als auch das Backup unwiderruflich zerstört hat.
Ja.
Die hatten keine Kundenliste mehr. Die wussten nicht, wo sie das Papier und die Sachen bestellt haben. Es war alles weg. Und das weiß doch keiner aus dem Kopf mehr.
Mhm.
Konkurs.
Ja, klar. Kann man nicht nochmal aufbauen. Ja.
Also das ist eine üble Folge von Mängeln an der Resilienz. Und das kann man sich sparen. Bezogen auf eine Schule. Das mit den Resten Wasser in der Klasse halte ich für eine sehr gute Idee, weil es auch insbesondere im Sommer wichtig ist. Wir haben ja immer mehr mit Hitze zu tun. Und der Hitzeschutz ist auch ein großes Programm, auch in Berlin. Da gibt es gute Pläne, die müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und man könnte natürlich auch fragen, ob die bei einer großen Schülerzahl, wo ist eigentlich der nächste Wasserspender? Auch dafür gibt es ein Programm Trinkwasserspender, die dann auch kostenlos Trinkwasser abgeben. Das sind diese kleinen Brunnen, die man an verschiedenen Stellen sieht.
Sehen Sie, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Gibt es feste auch Ausgabepunkte, die eingeplant sind?
Der Plan ist im Internet einsehbar und der wird immer mehr. Das ist ein wichtiges ist eine Aufgabe an die Kommunen, solche Ausgabepunkte mit den Wasserwerken zu machen. Kostet Geld, aber das ist natürlich total gut. In Berlin haben wir noch die Besonderheit mit den Straßenbrunnen, die noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Aber stehen. Da steht doch immer kein Trinkwasser drauf.
Ja, das ist deshalb kein Trinkwasser, weil es nicht überprüft ist.
Ah, okay.
Wenn der Katastrophenfall eintrete, wird das Schild überklebt.
Na gut, das habe ich mir schon gedacht, dass das so ist. Was für ein Wasser wäre es denn sonst?
Und selbst wenn ich es nicht zum Trinken benutzen möchte, ich kann es zum Kochen verwenden oder auch für andere Verbrauchszwecke oder für Tiere allemal verwenden.
Ja. Ich stelle mir das immer hier konkret in der Schule so vor, dass wir keinen langen Zeitraum überbrücken müssen. Ja, vielleicht einige Stunden bis tatsächlich dann auch, oder vielleicht einen Tag, vielleicht eine halbe Nacht, bis dann die Kinder auch abgeholt werden. Bei Oberschulen sieht es anders aus, da sind die Kinder selbstständiger, können alleine nach Hause. Es ist, hat ein bisschen was anderes zu tun hinsichtlich der Fürsorgepflicht.
Die Resilienz einer Schule hängt natürlich auch davon ab, wo sie liegt. Also in Berlin oder bei Deutschland wird diskutiert, wenn der Bretter bricht, ein bisschen Schnee und Eis ansagt, dann wird die Schule vorsorglich geschlossen, was von der Sache her richtig ist. Ich habe kürzlich einen Bericht auf YouTube gesehen, hat mir mein Sohn gezeigt, von einer Schule in Nordostsibirien. Schulfrei gibt es erst ab minus 45 Grad. Bis minus 40 Grad ist Schulpflicht und dann gibt es so ein bisschen, kann man auch vielleicht zu Hause bleiben, aber bis minus 40 Grad geht man ganz normal zur Schule. Da, minus 40 Grad werden wir in Berlin hier nie haben. Nicht nur dem Klimawandel geschuldet, sondern weil wir sowas hier sowieso nie hatten. Aber man muss sich auch mal mit extremen Situationen einfach mal beschäftigen. Was machen wir denn, wenn?
Genau. Ich habe, also so auf der einen Seite schwingt ja immer so ein bisschen mit, sind wir überbesorgt, haben wir zu viel Sorge, sind wir zu vorsichtig, erziehen wir die Kinder eher zu hilflosen Mitgliedern der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich eine neue Realität, auch politisch, die uns dazu zwingt, vielleicht die ein oder andere Sache zu hinterfragen. Und ich glaube, irgendwo dazwischen liegt eine Balance, die wir gut einhalten sollten und auch nüchtern betrachtet oder auch nüchtern dieses Thema diskutieren, so wie wir das jetzt gerade
machen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich war entsetzt von diesem schrecklichen Brand in der Bar in der Schweiz. Wenn junge Menschen, also ich frage mich, wieso sitzt ein 14-Jähriger nachts um zwei bei Champagner in der Bar? Also die Frage könnte man ja auch mal stellen. Nehmen wir an, das ist alles in Ordnung.
Gehen wir davon mal aus. Ja, mit einem großen Fragezeichen.
Dann frage ich mich, wieso haben die nichts weiter im Sinn, als als mit ihrem Handy den sich ausbreitenden Brand zu filmen? Gibt es da keinen Fluchtreflex mehr?
Ja.
Keine Angstreaktion, die bedeutet, ich muss jetzt hier schnell weg? Also da haben Kinder eine völlig absurde Reaktion aus meiner Sicht gezeigt. Die Frage ist, warum? Die Antwort würde mich mal sehr interessieren, was man da mal rausfindet. Das wird man hoffentlich auch noch untersuchen und nicht nur die Frage nach den Schuldigen zu suchen, sondern auch wir. Warum verhalten sich Leute so, wie sie sich verhalten?
Erziehen wir in so einer falschen Sicherheit, die Kinder?
Das sind Kinder, die finden ja ohne Handy nicht nach Hause, wie ich immer sage.
Ja. Also wieder zurück ein bisschen zum Analogen, zum Ausprobieren, raus an die frische Luft, mal selber ein Feuer machen, ein bisschen.
Die Älteren wissen, was ich meine. Das Zusammenfalten eines Faltplans war schon immer schwierig.
Das stimmt. Das gelingt bis heute nicht.
Aber nochmal, so manchmal mit einfachen Dingen auch noch zurande kommen, ohne völlig hilflos dazustehen. Wenn ich zum Beispiel kommunizieren will, wie mache ich denn das, wenn das Handy nicht geht?
Ja.
Die Frage hat sich kaum einer gestellt, übrigens auch nicht in den Bezirksverwaltungen und Hauptverwaltungen. Die haben sich dann geärgert, dass in Berliner Südwesten das Handy jetzt nur noch sehr, sehr eingeschränkt ging oder gar nicht ging.
Ja. Wir haben PMR-Funkgeräte bei uns an der Schule angeschafft, batteriebetrieben.
So, damit sind sie schon einen weiten Schritt vorangekommen, um zu sagen, wir können wenigstens untereinander kommunizieren. Und die Investitionen müssen gemacht werden, aber sie sind im Vergleich zu dem Ärger, den man hat, wenn das alles nicht mehr geht, Pille-Palle. Dann sagt jeder, ja, wo habt ihr das eigentlich?
So ist es. Was ich ganz interessant oder richtig schlau fand, dass unsere Schulaufsicht letzte Woche eine Mail an alle Schulleitungen rausgeschickt hat, für den Fall eines Stromausfalls. Und für den Fall, dass wir nicht miteinander kommunizieren können, treffen wir uns am nächsten Tag zu einer gewissen Uhrzeit vor Ort in der Außenstelle, um die Lage zu besprechen und vielleicht das eine oder andere direkt mitzukriegen, um handeln zu können.
Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Entscheidung. Und die kann man auch nur kommunizieren, wenn alles noch funktioniert. Wenn alles nicht mehr funktioniert, wie ich immer, wenn alles abgekackt ist, dann war es das.
Dann war es das. Ja.
Und es ist so beruhigend, wenn ich weiß, aha, wir haben eine Festlegung, nehmen wir an, die meisten würden sich auch daran erinnern, dann kann man doch immer sagen, muss man schon mal keine Sorgen machen. Denn die Erreichbarkeit der Menschen, die ist ohne Handy total eingeschränkt.
Ja.
Ich möchte auch daran erinnern, vor 1990 gab es sowieso keine Handys.
So ist es.
Wir haben das eigentlich gemacht?
Na, man hatte das ganz klassische Posttelefon.
Also manchmal frage ich mich, wie das ging.
Ja, also ich spüre so ein bisschen heraus, wenn Sie sprechen, dass Sie dem Smartphone, in dem wirklich alles zusammen sich knotet, ja, und alles zusammenläuft, auch ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Jetzt ich bin ich gespannt, Sie machen gerade eine Tasche auf. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ich habe so eine Tasche. Was ist hier drin? Das ist meine SOS-Tasche, die ich bei Vorträgen gerne zeige. Jetzt muss ich es hier erklären. Hier ist also ein Glaskerzenhalter.
Ein EDC.
Da passt auch eine Teelicht rein und da passt auch eine normale Kerze rein, weil der so.
Ja.
So, das ist schon mal sehr praktisch, kann ich nur sehr empfehlen, sonst hat man ein paar Brände. Und ich habe hier etwas, was viele Leute nicht mehr kennen.
Ein altes Nokia-Handy haben
Sie. Ein 6310i.
Ja.
Das braucht weniger Strom, weil es noch ein kleines Schwarz-Weiß-Display hat.
Aufladen so. Läuft eine Woche, kennen wir noch von früher, ja.
Ich hab's noch. Ich habe davon sogar 3 Stück. Mhm. Das ist meine Rückfallebene. Da ist jetzt gerade keine SIM-Karte drin, aber ich habe noch einen auch mit SIM-Karte in Reserve. Für den Fall. Und hier ist noch das Kurbelradio. Aber das, also egal, welches Art von Telefon man benutzt, auf das Handynetz ist leider beim Stromausfall so gut wie kein Verlass.
Ja, das läuft ja nur ein paar Minuten noch mit Akkus und dann ist es.
Ja, das Licht, läuft ne? Eine halbe Stunde noch ganz und dann fällt als erstes das Internet weg. Mhm. Dann kann man keine SMS mehr schicken sogar oder es wird stark eingeschränkt. Man kann noch mit einer schlechten Qualität telefonieren.
Ja.
Aber das gilt nicht für alle Geräte, die Ursachen weiß ich noch nicht.
Ja.
Und das sogenannte Festnetztelefon, es ist ja ein Trugschluss, ist natürlich auch internetbasiert und das funktioniert mit Wegfall des Internets schon gar nicht.
Ganz genau. Funktioniert denn das Digitalradio oder ist dann nur noch UKW oder also die klassischen alten Radios? Das habe ich mich auch immer gefragt.
Also das normale Radio funktioniert, sonst müssten wir ja nicht Werbung für Kurbelradios machen, weil einige Sender haben auch resiliente Sendestrecken organisiert und Sendeformate.
Ja.
Es gibt in Berlin eigentlich einen Notbetrieb geplant auf der Frequenz 100 Megahertz. Mhm. Die hat man aber jetzt nicht bei dem Stromausfall nicht in Betrieb genommen. Ich glaube, da fehlen noch, müssen noch ein paar Lücken geschlossen werden. Ich habe hier noch ein schönes Kurbelradio mit, was auch Licht macht und was auch gut funktioniert. Mit Orten, eine Minute Kurbeln kann man eine Stunde Radio hören. Man kann natürlich auch sagen, Batterieradios gehen auch.
Ja, aber das ist doch so ein klassisches Beispiel, wo man als Schulleitung sagt, naja, es wäre doch nicht schlecht, wenn wir sowas auch in der Schublade in der Schule hätten, dass wir zumindest Informationen kriegen, wenn jetzt hier der Stromausfall uns betrifft, dass wir das anmachen und dann hören wir, aha, ja, ist vorübergehend, dauert 2 Stunden, plus minus, ja, und dann haben wir ein paar Informationen. Dass man nicht komplett hilflos und komplett abgeschnitten ist von sämtlichen Informationen, oder?
Die Sender berichten dann ja auch, also eigentlich alle Sender, wenn sowas passiert ist. Und insofern ist man auf die Möglichkeit, über die Luft, also Air, Antenne, zu empfangen. Denn das Internet, wie gesagt, funktioniert dann nicht.
Ja, na ja, klar. Jetzt sprechen wir viel über Stromausfall. Gibt ja noch viele andere Bedrohungslagen, über die man sich Gedanken machen könnte, die aber alle zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass man bestimmte Dinge vorrätig hat. Extreme Wetterlagen haben wir vorhin kurz angeschnitten, die Hitze im Sommer, ja, den Schnee, den wir jetzt so hatten, ob das extrem war, ist eine andere Sache, aber darüber können wir, es gibt genauso vielleicht Gewalt als großen Faktor in der Massenschlägerei auf dem Schulhof von außen, wie verhalten wir uns, dann wird der Bedrohungsalarm ausgelöst, das sind ja alles so eine Situation, die plötzlich auftreten können. Und die Punkte, die Dinge, die Sie jetzt hier mitgebracht haben, so eine ähnliche Liste hat mein Hausmeister und ich, wir haben die auch zusammen aufgeführt. Ich will Ihnen ein paar Punkte nennen. Also über Wasser haben wir gesprochen, Einwegbecher, Küchenrollen, dass man vielleicht auch in den Klassen Toilettenpapier hat, Mülltüten, Eimer, Einweghandschuhe, vielleicht eine Taschenlampe, ja, mit ein paar Batterien, so ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen. Vielleicht für die Kommunikation braucht man auch bei jeder größeren Sportveranstaltung, Bundesjugendspiele, vielleicht auch ein Megafon im Schulleitungsbüro haben. Klemmbretter für die Listen, Bleistifte, ja, vielleicht Powerbanks. Ja,
sowas. Trillerpfeife.
Ja, schreibe ich mir gleich mal auf.
wenn man, wenn natürlich, dann muss natürlich da sein, was bedeutet das? Also wenn sich der Schulleiter jetzt auf den Hof stellen würde mit der Trillerpfeife, es wird er aufmerksam
erregen. Natürlich. Ja, und darum geht es. Weil meine Sorge
ist... Das ist einfach.
Ja. Kann ja auch sein, dass wir eine größere Veranstaltung haben und auf einmal es heißt, ja, wir müssen jetzt hier den Schulhof räumen, ja, weil Feuerwehr kommt gleich oder sowas. Dass man die Möglichkeit hat zu kommunizieren, auch wenn wirklich es laut ist im Hintergrund. Naja, aber auch so Flatterbänder, um vielleicht eine Abholsituation draußen vor der Tür zu organisieren. Ich gehe davon aus, dass in der Regel auch Feuerwehr, THW, Polizei vor Ort ist, aber es kann ja auch sein, dass wir eine gewisse Zeit überbrücken müssen. Und darum geht es mir, verstehen Sie?
Ich sage auch, gerade folgende Vergleich bezogen auf den Stromausfall im Berliner Südwesten. Es war etwa, schätzungsweise, zu 5% der Oberfläche Berlins betroffen.
Mhm. Nur? Und wie groß das 5%, schon?
5%. Ja. 95% waren Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. In diesen 5%, am Rande dieses 5%, lag übrigens auch ein Wasserwerk. Und es war auch wohl beabsichtigt, dass das lahmgelegt wird.
Echt?
Das ist aber nicht gelungen.
Was wäre...
Da hätten 2 Millionen Leute 5 Tage kein Wasser gehabt.
Mhm.
Aus der Leitung.
Ja.
Na, da wäre was los gewesen. Mhm. Also das ist leider immer noch skalierbar, leider. Und deshalb ist es nicht verkehrt, es ist sogar sehr richtig und sehr wichtig, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, weil... Da sitzt sich der Schulleiter mit dem Hausmeister zusammen und macht eine Liste. Finde ich großartig.
Dankeschön.
Hoffentlich machen das andere auch oder hoffentlich kann so eine Liste durchgereicht werden.
Ich weiß, dass dieser Podcast von Schulleitungen gehört wird, ja, auch von der Bildungsverwaltung gehört wird. Ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen mehr Themen streuen können, die jetzt nicht typisch Schule sind. Und hier haben wir ja ein sehr wichtiges Thema.
Ja. Naja. Also ich habe hier auch noch so ein Heft mitgebracht, wo auch die Sirenensignale drin standen. Verhalten bei Großschadensereignissen.
Mhm.
Das wurde früher verteilt, hat viele gehabt. Bisschen früher stand in jedem Telefonbuch an einer guten Stelle standen die Sirenensignale drin.
Ja.
Irgendwann mal gab es die Sirenen nicht mehr und auch die Telefonbücher nicht mehr.
Ja.
Das heißt, ein Medium, was man früher in jedem Haushalt hatte, das gibt es nicht mehr.
Ja.
Also muss man sagen, wer tritt an dessen Stelle? Und da sage ich mir, lass doch mal die Schule uns nehmen. Über die Schule erreichen wir, weiß nicht, mindestens die Hälfte aller Berliner Familien haben Kinder oder Enkel oder Nichten oder Neffen in der Schule sind. Ja. Das heißt, wenn die Schule gut informiert und auch gut unterrichtet und auch Verhaltenstipps gibt, dann erreichen wir die Hälfte der Familie.
Ja. Hat denn die Feuerwehr oder das THW auch die Kapazitäten für solche Kooperationen mit Schulen, dass man wirklich auch vielleicht mal Abende organisiert, mal auch Eltern mit einlädt?
Ein bisschen also es gibt Schulleiter, die sind noch cleverer als Sie.
Ah, die gibt es hundertprozentig.
Ja, die sind allerdings auch nicht in der Grundschule, sondern in der Oberschule oder Mittelschule. Und ich habe mal so einen Schulleiter getroffen, ich glaube in Essen war es.
Das ist ja noch ein anderes Bundesland dazu.
Ja, Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall. Naja, das THW ist ja überall tätig.
Ja.
Der hat gesagt, in einer bestimmten Jahrgangsstufe, ich glaube es war die 7. oder die 8., muss jeder Schüler sich irgendeiner Organisation temporär anschließen. Die waren verpflichtet.
Na, ob das? Und dann geht sofort die Diskussion los, die ich schon höre, wenn man von Pflicht spricht, darf man das? Kann man das vor Ort?
Er hat es gemacht. Ja. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage zurück. Wenn das jede Schule machen würde, würden die Organisationen absaufen. Das würden die gar nicht verkraften. Aber das war ein schönes Beispiel, wie Schüler, die konnten sich frei entscheiden, wo sie mitmachen.
Ja.
Und die Organisationen waren natürlich verpflichtet, die aufzunehmen. Und davon bleiben natürlich dann viele hängen.
Klar. Also ich vor einigen Wochen habe ich im Tagesspiegel einen Artikel gelesen, ich glaube es war im Bezirk Neukölln, wo es irgendwie in Richtung Unterrichtsfach geht, wo es genau darum geht, was wir jetzt hier gerade auch besprechen, wo es um Prävention geht. Haben Sie davon auch gehört?
Ja, habe ich gehört. Finde ich auch wichtig, dass man das irgendwo einbaut. Und wenn mir Fachleute aus dem Schulwesen sagen, der Lehrplan ist schon jetzt überfrachtet, dann sage ich, dann fangt doch mal endlich an, ihn auszumüllen.
Ja, man könnte überlegen, das sind ja lebenspraktische Dinge, die wir hier im Prinzip den Kindern vermitteln könnten.
Meiner Meinung nach muss die Schule das Ziel haben, am Ende der Schule, ob nun mit Schulabschluss oder nicht, ist eine Formsache. Ich hoffe, dass die meisten Schulabschluss schaffen, weiß aber, dass es nicht so ist. Die auch ein Stückchen Lebenstüchtigkeit zu erziehen. Und dazu zählt auch, wie schütze ich mich selbst und meine Familie. Mhm. Und meine Eltern und mal später meine Kinder. Und das kann man als Schüler schon lernen.
Ja, und ich glaube, das sind solche ganz praktischen Dinge, die auch Kinder verstehen. Ja, Kurbelradio, Taschenlampe, warum soll man das haben? Ja, wie funktioniert ein Feuerlöscher? Das sind so praktische Dinge, die aber auch dazu führen, dass ein Selbstbewusstsein bei den Kindern entsteht, dass eine Mündigkeit da ist, zu sagen, ich bin jetzt auch nicht abhängig permanent von Hilfe von außen.
Also ich würde beim nächsten Schulausflug mal sagen, wer jeder bringt ein Kurbelradio mit, wenn er eins hat. Und dann trifft man sich irgendwo mal auf einer Wiese und dann wird eben gekurbelt und Radio gehört.
Ja.
Als Gemeinschaftserlebnis. Das wichtige Thema ist für mich, das müssen wir nicht machen im Sinne von Abschreckung und wir wollen einem schrecklichen Ereignis vorbeugen, sondern wir wollen was machen, was auch im Alltag einen Spaß macht.
Na klar, was einen Mehrwert hat.
Auch, ich befürworte auch die Bevorratung von Lebensmitteln. Dazu zählen auch zum Beispiel Müsli-Riegel. Mhm. Die sind natürlich nicht so ewig lange lagerbar, aber sind lagerbar.
Aber wenn man die in der Klasse hat, sind sie nach einem Tag weg. Das geht zur Not ganz schnell. Ja, aber auch sowas, ne, würde ja ergänzen, wenn wir das Wasser in den Klassenräumen hätten, dass man dann auch mit Hilfe der Eltern auch organisiert, dass man ein paar Snacks auch hat.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass man Wochen da verharren muss in der Schule, sondern es geht ja um Stunden, vielleicht mal einen Tag oder eine Nacht. Plus, minus. Ich denke mal, dann wird ja Hilfe anders organisiert, aber dieser Überbrückungsphase. Na klar.
Und es gibt Kinder, die haben ihr Leben lang noch nie weiße Bohnen gegessen.
Mhm.
Es gibt ganze Völker, die essen nur weiße Bohnen und Reis.
Ja. Weil jetzt sprechen sie lange haltbare Lebensmittel.
Ja. Ne?
Ja.
Und wenn man mal sagt, ist das denn eigentlich schrecklich oder schmeckt ihnen nicht Fleisch sogar gut? Oder Bulgur empfehle ich auch immer sehr.
Ja.
Das ist kulturell an verschiedenen Stellen weiter verbreitet, bei uns nicht. Bulgur hat den unglaublichen Vorteil, den muss ich mit heißem Wasser übergießen. Heißes Wasser reicht und quellen lassen.
Ja.
Und dann ist er fertig.
Ja.
Reis muss ich schon etwas länger kochen, Kartoffeln muss ich noch viel länger kochen. Das ist für eine Bevorratung von Lebensmitteln völlig ungeeignet.
Ja, eigentlich ein gutes Thema für eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule, mit Eltern zusammen. Ja, es gibt ja AGs, da wird gemeinsam gekocht oder gebacken. Man kann sich ja auch überlegen, wie man mit Lebensmitteln kocht und tolle Gerichte herstellt, die lange den Hintergrund der langen Haltbarkeit auch nochmal betonen.
Es gibt ein Buch, das haben Mitarbeiter des BBK und das BFR, also Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe und das Bundesamt für Risikobewertung herausgegeben. Ich habe es leider vergessen. Das heißt Kochen ohne Strom.
Mhm.
Ist so ein Taschenbuch im A5-Format. Und da stehen lauter Ideen drin und Rezepte, wie man fast alles ohne Energiezufuhr, ein paar Sachen braucht man für einen Gaskocher, machen kann und es schmeckt sogar lecker.
Tatsächlich steht das bei mir im Regal zu Hause und da ist ein Tipp, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber da ist ein Tipp, dass man Reis in der Thermoskanne gut quellen lassen kann.
Das geht gut,
ja. Ohne es ewig kochen zu lassen, sondern einfach über die Dauer und diese isolierte Flasche. Mhm. das heißt, das Thema, was wir hier bei uns an der Schule verfolgen, sehen Sie als richtig an und wichtig an, um eine gewisse Resilienz zu erzeugen. Ja, der Begriff Resilienz im Bereich von Katastrophenschutz, der ist für mich relativ neu. Für Sie wahrscheinlich als Experte nicht, aber für mich, den habe ich das erste Mal jetzt in den letzten Wochen gehört. Es geht jetzt nicht darum...
Vor 30 Jahren gab es den noch nicht.
Ja, aber es geht...
ist aus dem Englischen auch gekommen und blöderweise gibt es keine richtig gute Übersetzung.
Mhm.
Das ist also eines der Fälle wie Computer, wo man eben den englischsprachigen Begriff verwenden muss.
Aber nochmal was Grundsätzliches, was ich verstehen möchte. Es war doch eine Zeit lang die Einstellung, es gibt sowas wie, wir schützen uns vor Katastrophen und alles war in diese Richtung organisiert. vielleicht nicht großartig kommuniziert. Und jetzt ist eher darum, wie bewältigen wir bestimmte Situationen, die eintreten.
Das sind zwei Fragen. Wir können uns zwar gut vorbereiten auf Fälle, auf Katastrophen, wir können uns auch ein bisschen schützen, aber nie perfekt. Mhm. Das heißt, es wird immer wieder mal zu Katastrophen kommen. Und eine der gängigsten Katastrophen, was den Stromausfall betrifft, ist, wenn die Terroristen des Alltags zuschlagen, das sind die Baggerfahrer. Ja. Die baggern munter drauf los und dann ist mein ganzes Stadtviertel ohne Strom. Aber das ist meistens nach ein paar Stunden wieder erledigt.
Ja.
Hier hat man ja einen gut geplanten und organisierten Anschlag gehabt, der noch ganz andere Ziele verfolgt hatte. Ich hatte es ja schon erwähnt. Und der immerhin zu 4 Tagen Stromausfall geführt hat. Ja. Dass er länger angekündigt wurde, war ein guter Schritt, um sicher zu sein, dass man auch wirklich fertig ist, weil das war unter hohem Druck und hoher Anspannung und da durfte auch nichts schiefgehen, so möglich. Und Respekt vor den Arbeitern, die das geschafft haben. Aber jeder hatte doch gedacht, naja, mehr als 5 Stunden werden wir doch keinen Stromausfall erleben.
Mhm. Und doch.
Dann hätte man mal mit Köpenick sprechen sollen. 2019 war da schon Stromausfall wegen Baggerarbeiten. Mhm. Letztes Jahr Köpenick wegen, nach dem Brandanschlag. Jetzt wieder Brandanschlag. Es kann doch was anderes sein als ein Brandanschlag. Cyber zum Beispiel. Also ja. Strom. Und es hängt alles am Strom. Auch ohne, wenn der Strom großflächig nicht mehr da ist, fällt irgendwann auch die Wasserversorgung aus. Mhm. Nicht gleich, weil die haben auch Notstromversorgung. Aber wenn da die Kapazitäten erschöpft sind, haben wir kein Wasser. Und das Abwasser fällt dann auch aus.
Ja, kein Strom. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Dann denkt man sich, na gut, dann gehe ich noch mal schnell zu Lidl oder Aldi einkaufen, merkt aber, die elektrische Tür geht gar nicht mehr auf. Die Kassen funktionierten nicht. Dann will ich was bezahlen, merke, ich habe aber nur ein paar Cent in der Tasche. Bargeldbezahlung funktioniert auch nicht. Dann fährt man nach Hause und denkt, na, dann tanke ich wenigstens mein Auto auf. Merkt an der Tankstelle geschlossen, weil die Pumpen ja auch nicht funktionieren. Wir sind ziemlich abhängig, so wie Sie das gerade beschreiben. Und wenn man das weiterspinnt und dann überlegt, ja gut, aber was brauche ich, damit ich zumindest selbst aktiv sein kann und für mich sorgen kann, dann kommt man nicht drum herum, sich die Gedanken im Vorfeld zu machen, weil danach ist es zu spät. Danach ist man abhängig. Und ich glaube, dass, also abhängig von Hilfen vom Staat. Aber da, denke ich mal, es sollte die Priorität sein, wie vielleicht in Finnland, in skandinavischen Ländern, jeder sorgt für sich vor und es sollte so ein kleiner Nationalsport sein.
Ja.
Damit die Schwächsten der Gesellschaft im Falle des im Falle des Ernstfalls, hört sich jetzt komisch an, aber dass die zuerst versorgt werden können, ohne dass dann die große Masse sagt, jetzt müssen wir auch mal.
Es gibt genug Schnarchnasen, wie ich dann sage, die gehen davon aus, dass man bei so Katastrophenlagen, dass der Staat, wer sonst, jeden Morgen jedem Menschen in dieser Stadt 1 Liter Milch und 4 Brötchen vor die Tür legt.
Mhm.
Da kann ich nur sagen, träum weiter.
Da habe ich im RBB jetzt im Falle des Stromausfalls, da wurde eine Passantin interviewt, die betroffen war, die wutentbrannt in das Mikrofon reingeschrien hat, fast, also empört war, dass noch nicht mal Kaffee ausgeschenkt wurde.
Ja.
Und dann dachte ich mir, naja, dann haben die einen anderen Bürger gezeigt, der da mit seinem Campingkocher sich den Kaffee selber gemacht hat und ich glaube, so würde ein Schuh draus werden.
Im Übrigen gab es auch reichlich Suppe und Kaffee. Kirchen haben was gemacht. Sportvereine wie zum Beispiel Z88 ja. haben was gemacht. Da kann ich sagen, die Nächstenliebe, die Nachbarschaft, die christliche Nächstenliebe, wie ich auch gerne sage, die spielt dann schon eine große Rolle.
Ja klar, und das hat auch funktioniert. In jeder großen Krisenlage sieht man in Berlin die Helfer, die Freiwilligen, die sagen, hier sind wir und wir unterstützen.
Und Spontanhelfer.
Na klar.
Was noch fehlt, ist eine App, wo ein Spontanhelfer sich melden kann, sagen, wo werde ich gebraucht. Da gibt es noch kein System bei uns. Ja. In den USA gibt es seit langem. Und was noch fehlt, ist auch eine App, also eine verbreitete App oder eine Homepage, wo sich Leute registrieren können, die besonderen Pflege- und Betreuungsbedarf haben.
Ja, schlau, ja.
Und das sind Heimbeatmete, genauso wie Heimdialyse. Aber ich habe zum Beispiel gehört, eine wohlhabende Frau hat das Pech, dass sie im Rollstuhl sitzt und seit vielen Jahren nach dem Unfall. Und jetzt war es die lebt alleine und wird jeden zweiten oder dritten Tag kriegt sie eine Pflege zu Hause. Jetzt saß sie samstags zu Hause, war im ersten Stock. Wenn es nicht anmachen, geht nicht. Rollladen hochmachen, geht nicht. Treppenlift geht nicht. Handy geht nicht. Mhm. Die war gefangen im ersten Stock und die hatte Lebensangst gehabt.
Ja, na klar.
Sie hat gerufen, haben Nachbarn nicht gehört. Und irgendwann haben Nachbarn gemerkt, was ist mit ihr, alles in Ordnung. Und dann haben sie gerufen, dann haben die wieder die Nachbarn erst nicht gehört, aber dann vom Garten aus dann doch. Sag ich auch mal, wenn die Frau eine Drillerpfeife gehabt hätte, hätte sie sich bemerkbar machen können.
Ja, so kleine Dinge, die dann helfen können.
Das sind kleine Dinge, die muss man natürlich wissen, es muss einem jemand sagen. Genauso eine kleine Sache jetzt bei dem Stromausfall, das betrifft aber die Schule sicher am Rande auch. Man muss die Sicherung der Heizung ausmachen, bevor der Strom wieder hochgefahren wird. Weil durch die Spannungsspitzen können die Heizungssteuerung kaputt gehen. Ja. Das ist bei mehreren hundert Heizungen passiert.
Mhm. Ja. Empfehlen Sie Schulen, dass die so eine große Powerbank hätten oder irgendwie so einen kleinen Generator? Oder ist das zu weit gedacht schon?
Eine große Powerbank würde ich nur machen in Verbindung mit einem Solarpanel und in Verbindung mit einem Betrieb, der einen sogenannten Inselbetrieb ermöglicht.
Was bedeutet das?
Das heißt, wenn kein Strom von außen kommt, muss die Anlage immer noch funktionieren.
Ja.
Da hat man sich einen Moment beim Solarpanel, wenn Licht brennt, dann funktioniert die doch. Nein, die funktioniert nicht, weil der Wechselrichter braucht Strom aus dem Netz.
Ach so.
Also ganz ohne Netz kann auch so eine Netzersatzanlage, so eine nicht funktionieren.
Aber so ein kleiner benzinbetriebener Generator, den man so auf Baustellen sieht, der so groß ist wie zwei Bierkästen, der kann doch im Keller stehen, einer Schule.
Der kann im Keller stehen, aber betrieben werden muss er im Freien wegen der Abgase.
Ja.
Wenn das ein benzinbetriebener ist, Diesel oder Gas.
Mhm.
Das kann man machen, aber das ist auch so ein bisschen Lehrstück für die Schüler.
Ja, aber ich will auf was anderes hinaus. Ich habe so ein bisschen provokant in die Richtung gefragt, weil wir natürlich jetzt schon die große Frage gestellt bekommen, bei einem Rasenmäher, der benzinbetrieben ist, wo lagert der Hausmeister denn das Benzin und darf man das und hier und Brandschutz und allem. Jetzt so ein bisschen den Wink in Richtung Verwaltung, vielleicht Senatsbildungsverwaltung, Schulämter. Welchen Appell würden Sie oder welche Empfehlung könnten Sie aussprechen, dass wir da bestimmte Dinge vielleicht neu denken, um Resilienz zu ermöglichen, die vielleicht aus bürokratischen Gründen jetzt vielleicht nicht jeder im Blick hat?
Wenn man will, dass eine Schule mehr ist als nur eine Schule, sondern auch ein Anlaufpunkt wird. Man könnte auch sagen, bei einem mehrtägigen Stromausfall sind die Kinder vielleicht in der Schule besser aufgehoben als in mancher Wohnung.
Definitiv. Also. Das haben wir in der Pandemie auch gemerkt.
So. Und dann fühlen es die Schüler, solche Schüler auch in der Schule sicherer, weil es auch eine bekannte Umgebung ist. Dann müsste ich jede Schule noch mit einem sogenannten Einspeisepunkt vorbereiten. Das heißt, es ist ein Punkt, wo ich ein entsprechend großes Notstromaggregat, das ist dann nicht so ein Wobbel für den Keller,
ja.
Das sind halbstationäre oder stationäre Anlagen, die dann auch richtig viel Geld kosten. Aber dieser Einspeisungspunkt, wenn man den hat, dann kann man auch hoffen, dass man mit einem Aggregat von außen, das kann auch eine Baustelle sein oder eine Feuerwehr oder was auch immer, dass man eben so eine Schule ertüchtigen kann, auch bei einem längeren Stromausfall Strom zu haben.
Mhm.
Aber es wird nicht alles funktionieren wie im Normalfall. Das ist völlig ausgeschlossen. Nein. Auch beim Krankenhaus nicht.
Jetzt hat Herr Kai Wegner, unser Bürgermeister, gesagt, dass er Berlin fit machen will für die Krise.
Ja.
Vielleicht sind das ja auch solche Dinge, die wir hier angesprochen haben. Hinsichtlich Schule ist ja eine Institution, die ja natürlich dem Land auch gehört, die bestimmte Bevölkerungsschicht auch abfängt und täglich vor Ort hat, dass man im Bereich von Katastrophenschutz, Krisenvorsorge hier an den Schulen vielleicht den ein oder anderen, die eine oder andere Möglichkeit organisiert im Vorfeld, die für den Fall dann hilfreich wäre.
Ich habe den Eindruck und die Hoffnung zugleich, dass dieser Stromausfall ein Weckruf war, der noch nicht so schnell verhallt. Das heißt, wir müssen uns mehr um Katastrophenschutz kümmern. Das heißt, auch mal Gehirnschmalz und gesunden Menschenverstand einsetzen. Das heißt, Planungen zu machen, Listen zu machen und natürlich auch die eine oder andere Investition zu machen. wenn wir das erreichen würden, dann hat der Stromausfall sogar viel Gutes bewirkt.
Ja.
Nach dem Prinzip, es muss immer erst was passieren, dass was passiert.
So ist es. Wunderbare Abschlussworte, Herr Brömmer.
Ich wollte noch auf mein Buch hinweisen.
Ja.
Also ich mache keine Verkaufsausstellung, das habe ich nicht nötig, will ich auch gar nicht. Zu diesem Thema Sicherheit und was alles so passieren kann, habe ich ein Buch geschrieben. Der Verlag hat dem Buch den Titel gegeben, Deutschland in der Krise. Und auf der Rückseite steht ein ganz wichtiger Satz ganz oben, die Verantwortung für unsere Sicherheit liegt bei jedem von uns.
So ist es. Das ist der erste Schritt in Richtung Resilienz. Ja, danke. Ich habe dieses Buch natürlich heute auch gegoogelt und auch schon überlegt, ob ich es mir bestelle. Es ist ein Thema, was mich interessiert und ich habe mich mit dem Thema das erste Mal mit der Pandemie beschäftigt, als ich gemerkt habe, hoppla, die Regale werden leer und warum kaufen jetzt alle Klopapier? Und dann habe ich mich angefangen, mit dieser Thematik zu beschäftigen und dann sieht man auch, es gibt eine ganz neutrale, nüchterne Form oder Art und Weise, sich der Thematik Krisenvorsorge zu widmen. Und ich habe Verantwortung täglich für eine ganze Menge junger Menschen und dann macht es auch Sinn, dass ich das nicht nur privat mache, sondern auch versuche, beruflich in irgendeiner Form einfließen zu lassen. Ich glaube, wir haben einen kleinen Schritt gemacht. Wir haben mit dieser heutigen Aufnahme vielleicht bewirkt, dass andere Schulleitungen sich dem Thema widmen, vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, resilienter zu werden, bestimmte Sachen vorzubereiten. Für den Fall der Fälle möge er nicht eintreten.
Und für die ganzen Vorräte, die man jetzt hoffentlich hortet, kann ich nur sagen, nicht nach 10 Jahren wegschmeißen, sondern nach 5 Jahren eine ordentliche Gartenparty machen und so einer Vorratsverwertungs-Meeting Aufruf. Da bringt jeder mit, was sonst abgelaufen wäre.
So ist es. Wir haben bei uns, jetzt kommen wir wieder ein bisschen rein, das wird auch lustig, wir haben bei mir zu Hause in der Familie haben wir einen Tag in der Woche, wo wir sagen, jetzt essen wir mal was aus der Dose, damit wir da so eine Rotation drin haben. Ja, ohne, dass wir jetzt hier großartig die Prepper wären, aber so ein bisschen Vorrat hat man schon, einfach weil es diese Broschüre gab, die das empfiehlt. Warum sollte ich es nicht machen?
Also Katastrophenvorsorge darf auch Spaß machen.
Natürlich. Herr Brömmer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir heute so ausführlich über das Thema sprechen konnten, dass wir den Bezug zur Schule hergestellt haben. Ich glaube, wir sind, so wie Sie sagen, wachgerüttelt worden und dürfen jetzt hoffen, dass Verwaltung, aber auch Schulleitung vor Ort das Thema vielleicht in irgendeiner Weise anschneiden bei sich und es dazu kommt, dass wir den Kindern die Schule noch ein bisschen sicherer machen. Vielen, vielen Dank, Herr Brömmer.
Bitte, gern geschehen und viel Erfolg bei den Bemühungen.
Danke. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. Seid wieder dabei. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal bei Educatio.